Schlagt auf mit mir 2. Mose Kapitel 20. Wir sind nach einer langen Pause jetzt wieder zurück im 2. Buch Mose. Gehen da Vers für Vers durch und wir sind gerade bei den 10 Geboten. Wir sind vor langer Zeit beim 7. Gebot stehen geblieben. Also wir haben letztes Mal vor Weihnachten, bevor wir nach Amerika geflogen sind, also irgendwann im November, haben wir das 6. Gebot durchgemacht, du sollst nicht morden. Heute sind wir beim 7. Gebot, das finden wir im Vers 14. Ganz kurz und auf den Punkt gebracht, du sollst nicht Ehe brechen. Sehr aktuell, sehr konträr zu unserer Kultur. Statistisch gesehen, habe ich gelesen gestern, hat jeder 5. Deutsche schon mal die Ehe gebrochen oder ist fremdgegangen. Und das ist, wenn wir die weltlichen Maßstäbe anlegen, also eine Affäre während einer Beziehung, aber dann, wenn man Schluss macht und in einer neuen Beziehung ist, das ist wahrscheinlich nicht in der Statistik hier aufgenommen. Wenn wir den biblischen Maßstab anlegen würden, wäre diese Zahl wahrscheinlich noch viel höher. Wir wissen, dass die Scheidungsrate über 40% beträgt in unserem Land und meistens ist da auch Ehebruch involviert. Also eine Ursache von Scheidung ist ja oft, dass da eine neue Person ist, für die man den Partner verlassen möchte. Aber das ist ja schon in unserer Kultur fast eine Bagatellsünde. Ne? Scheidung ist akzeptiert, Scheidung ist ja schon fast normal. Und oft ist Ehebruch auch ja so ein bisschen, naja, passiert halt. Und es gibt ja unzählige Seitensprungagenturen sogar, wo du Menschen finden kannst, die gerne die Ehe mit dir brechen möchten. Also ein Stück weit hat es sogar so ein bisschen was von schick irgendwie heute. Ehe selbst ist out bei vielen. Viele Menschen in Deutschland leben einfach nur mehr so zusammen, heiraten gar nicht mehr. Also so ohne Commitment, ohne echtes, ausgesprochenes Commitment zusammenleben. Aber in Gottes Augen ist es keine kleine Sache. Die Ehe ist nicht unwichtig, sondern sehr wichtig. Und deswegen ist Ehebruch eine sehr ernste Sünde. Also wenn wir über Ehebruch reden, heute müssen wir zuerst mal über Ehe reden. Was Ehe ist und warum es so wertvoll ist. Warum Ehe so etwas Heiliges ist. Und der erste Punkt, den ich da machen möchte, Ehe ist Gottes Idee. Es war Gottes Idee. Gott hat die Ehe zwischen Mann und Frau geschaffen. Das war sein heiler Plan für das Zusammenleben von Mann und Frau. Auch sein heiliger Rahmen, um das auszuleben, was Gott geschaffen hat, nämlich unsere Sexualität. Das ist was Gutes, was Heiliges, was Reines, wenn wir es in einem richtigen Rahmen ausleben. Die Ehe ist die Grundlage und der Ort dafür, für die Familie, der Ort, wo Kinder heil groß werden können. Jesus selbst hat gesagt in Markus 10 zum Beispiel, von Anfang der Schöpfung an hat er, Gott, sie, den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, eine neue Einheit. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden, das heißt auch nicht brechen, die Ehe. Die Ehe ist eine exklusive Bundesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die beide Jesus nachfolgen und die einen Bund miteinander vor Gott geschlossen haben fürs ganze Leben. In guten Zeiten, in schlechten Zeiten, in Krankheit, in Gesundheit, in Reichtum, in Armut, was immer, bis dass der Tod uns scheidet. Und wir sehen hier diese einzigartige Einheit beschrieben. Sie werden zu einem Fleisch sein, sie werden zu einer neuen Einheit. Und das findet natürlich in der geschlechtlichen Vereinigung Ausdruck. Und Ehe ist heilig. Ein Team zur Ehre Gottes, abgesondert für Gott. Eine heilige Einheit. Und Ehebruch ist dann natürlich, wenn eine dritte Person in diese Einheit einbricht oder hereingeholt wird und ein Partner diesen Eid und damit den Bund, die Ehe vor Gott bricht. Und deswegen wird im Alten Testament Ehebruch schwerer geahndet als Unzucht, das heißt Sex zwischen zwei Unverheirateten. Das ist auch falsch, das ist auch zerstörerisch, das ist auch eine Sünde vor Gott und auch eine Sünde gegen den zukünftigen Ehemann oder die zukünftige Ehefrau. Auch eine Sünde gegen den eigenen Leib, lernen wir in 1. Korinther 6. Und gegen die eigene Seele und auch die des Partners. Aber Ehebruch hat zusätzlich das, dass es zu dieser sexuellen Sünde auch ein Brechen dieses Eides vor Gott ist, dieses Bundes vor Gott. Also wir müssen das einfach ganz klar sagen mal, dass Ehebruch falsch ist und Sünde ist und ein Verbrechen gegen Gott und die Menschen und ein Verbrechen, eine Untreue gegen Gott und eine Untreue gegen den Partner. Zweitens, Ehe ist etwas absolut Heiliges, weil die Ehe ein Bild ist für Gottes Liebesbeziehung mit uns, mit seiner Gemeinde. Wir stellen etwas dar in der Ehe, das Gott ausdrücken wollte. Epheser 5, die Verse 31 bis 32. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Also wir drücken in der Ehe etwas Göttliches aus. Wir sind himmlische Schauspieler, könnten wir sagen, um etwas auszudrücken in dieser Welt, das sonst nicht sichtbar wäre. Und zwar, der Mann spielt das Haupt, Christus, und die Frau spielt die Gemeinde, den Leib Christi in diesem Bild, um diese wunderbare Wahrheit der Erlösung sichtbar zu machen. Also wir stellen ein Bild dar von Gottes Liebe für seine Gemeinde. Und Gott ist treu. Und wir sollen Gott treu sein als seine Braut. Und Ehebruch ist auch deswegen so eine schwere Sünde, weil es ist dieses intime Bild von Gottes Treue zu uns und von seinem Wert zerstört. Dritter Punkt, Ehe und Familie ist die Grundlage für jede Gemeinde, auch für jede Gemeinschaft, für jede Gesellschaft. Deswegen ist Ehebruch auch ein Verbrechen gegen die Gesellschaft und die Gemeinschaft. Das müssen wir auch immer wieder im Hinterkopf behalten. Wir sündigen nie allein. Wenn ich sündige, dann sündige ich gegen meine eigene Familie, gegen meine Gemeinschaft der Heiligen. Wenn ich stark bin, dann stärke ich meine Gemeinschaft. Wenn ich schwach bin und sündige, dann schwäche ich auch den ganzen Leib. Wir leben nicht isoliert. Wenn einer trauert, dann trauern alle. Wenn einer sich freut, dann freuen wir uns alle mit. Wenn wir sündigen, dann sind wir ein schlechtes Vorbild, dann ermutigen wir auch andere durch unser schlechtes Vorbild. Und in Matthäus 18 hat Jesus gesagt, wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wir denken normalerweise nicht so krass, oder? Aber das ist das klare Bild. Jesus sagt, es ist furchtbar, wenn du jemanden anderen Anlass gibst zu sündigen oder eine Versuchung darstellst. Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett, da geht es um die geschlechtliche Beziehung in der Ehe, unbefleckt. Denn Unzüchtige, das sind die, die Sex außerhalb der Ehe praktizieren, und Ehebrecher, das sind die, die mit einem Verheirateten oder als Verheirateter mit irgendjemand anderen, außer dem Partner, ins Bett gehen. Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Das sind Verbrechen. 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Da geht es im Kontext um sexuelle Sünde. Und ein Grund, warum es schlecht ist und besonders schlecht ist, na, das ist das eine, was außerhalb, nicht außerhalb des Leibes ist. Na, wir sündigen gegen unseren eigenen Leib, heißt im Kontext da. Aber ein Grund, warum es so schwerwiegend ist, unser Tempel, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Eine Wohnung für Gott. Gott selbst will sich durch unseren Leib ausdrücken. Das ist das Wunder der Erlösung. Auch, dass Gott selbst sein Leben, sein Auferstehungsleben durch uns leben will. Wir sind seine Hände, seine Füße, wir sind sein Leib in dieser Welt. Und wir dürfen in intimer Beziehung, in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott leben und uns ihm zur Verfügung stellen. Und er will sich durch uns ausdrücken. Was für ein Vorrecht es ist, dass wir Gottes Leib sein dürfen. Aber unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, den ihr von Gott habt und dass er nicht euch selbst gehört. Ich gehöre nicht mir, du gehörst nicht dir. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Wir haben uns den Preis gerade vor Augen gehalten, der höchste Preis, der je bezahlt wurde. Jesus sündenloses Leben für uns. Also die Schlussfolgerung ist, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. In Vers 15, 1. Korinther 6, heißt es über sexuelle Sünde allgemein wieder: Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Auf gar keinen Fall, sagt Paulus. Das ist verrückt, das ist undenkbar. Und jeder Mann, jede Frau, die außerhalb der Ehe Sex praktiziert, ist ein Hurer oder eine Hure, biblisch gesprochen. Entschuldigung, dass ich so auf den Punkt bringen, aber das ist die biblische Sicht der Dinge. Und Paulus sagt uns hier, ich bringe Christus selbst über seinen Leib, über mich, in eine Hurensituation, wenn ich sexuelle Sünde praktiziere. Und Paulus sagt, auf gar keinen Fall. Das ist undenkbar für jemanden, der Jesus lieb hat, so zu leben. Wir können das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und wie gesagt, das ist total konträr zu dem, wie die Welt heute denkt. Ja, pff, machen doch alle, wo ist das Problem? Wir sind erwachsene Leute. Wenn wir übereinstimmen, dann können wir doch tun, was wir wollen. Nee, du gehörst nicht dir selbst. Und ganz besonders, wenn ihr verheiratet seid, drückt ihr etwas Hohes, Heiliges, Wunderbares aus in dieser Welt. Also wir können es nicht auf die leichte Schulter nehmen, wir können es auch nicht als okay laufen lassen in der Gemeinde. Schon allein deshalb, weil Ehebruch wahrscheinlich die verletzendste Erfahrung ist, die es gibt für einen Menschen. Es ist ein tiefer, traumatisierender Vertrauensbruch, zieht einem den Boden weg von den Füßen. Ein Psychologe hat geschrieben, der Seitensprung zählt zu den schlimmsten Ereignissen, die eine Partnerschaft treffen können. Aber nicht nur diese irdischen, persönlichen Konsequenzen, vor allem auch, weil es Gott Unehre bringt. Und das soll als Christen, das soll unsere Hauptmotivation sein, er, dieser Gott, der uns so lieb hat, dass er für uns gestorben ist, dass er sich uns hingegeben hat am Kreuz. Und er sollte unser erstes Anliegen sein. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das war das erste und das wichtigste Gebot. Und sexuellem Ehebruch geht in der Regel geistlicher Ehebruch voraus. Ja, die Ehe ist ja immer ein Bild im Alten Testament, schon auch im Neuen Testament, für Gottes Beziehung mit uns Menschen, Gottes Beziehung mit seinem Volk. Und geistlicher Ehebruch ist, wenn uns irgendjemand oder irgendetwas anderes in unserem Leben wichtiger wird als Gott selbst. Dann werden wir ihm untreu. Also irgend so ein Konkurrenzgötze in unserem Herzen. Und geistlicher Ehebruch ist normalerweise das, was vorausgeht, dem sexuellen Ehebruch, dem physischen Ehebruch. Da ist irgendetwas, was in unserem Herzen nicht stimmt. Na, wenn wir nur an den Äußerlichkeiten ansetzen, dann ist es wie wenn wir Symptome behandeln, aber nicht die Krankheit selbst. Das Problem ist unser Herz. Konkurrenzgötze in meinem Herzen. Sei es Sex, es mir wichtiger ist, dass ich jetzt Sex habe, als was Gott mir sagt. Oder heilig zu sein für ihn. Oder vielleicht ist es mein emotionales Bedürfnis, mein Wunsch nach Zweisamkeit, ein Wunsch, einen Partner zu haben, meinen Wunsch, diesen Mann oder diese Frau zu haben, obwohl sie schon vergeben ist. Diese Dinge, emotionalen Bedürfnisse, die ich über Gottes Willen stelle. Und dann bin ich bereit, Kompromisse einzugehen. Bin schon geistlich geschwächt eigentlich, wenn das in meinem Herzen die Haltung ist. Deswegen spricht David davon, dass wir gebahnte Wege in unserem Herzen haben müssen. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir es klar haben, dass es einen Unterschied zwischen Versuchung und Sünde gibt. Also ist ja fast unvermeidbar in unserer Welt, dass wir keine sexuellen Versuchungen haben. Ich meine, wir leben nicht in der christlichen Gesellschaft. Da gibt es ganz viele Menschen, die andere Werte haben, als wir haben und auch anders leben. Und es gibt zahllose sexuelle Versuchungen auch in dieser Welt. Das heißt, Menschen, die einfach andere Werte haben, vielleicht der Kollege, der dich bewusst verführen will, der lustgesteuert ist, oder die Werbung auf der Straße, wo wir so viel Nacktheit allein da sehen, oder Mädels, die halbnackt rumrennen im Sommer. Internet, Medien, Pornografie, ungefragte erotische Werbung, die so auf unserem Bildschirm flackert. Ich habe ganz bewusst ein E-Mail-Programm, dass ich nicht auf die Webseite gehen muss, weil ich weiß, zumindest abends kommt da Werbung, kommen da Bilder, die nicht heil sind für mein Seelenleben. Meine Medien, selbst in öffentlich-rechtlichen Medien, haben wir mittlerweile Pornografie. Make Love hieß so eine Serie, wo Menschen beim Geschlechtsverkehr gefilmt wurden. Pornografie sagt man dazu. Das ist ein Skandal, dass wir noch gezwungen werden sollen, dafür zu bezahlen. Aber nicht nur das, auch das Subtilere hat vielleicht noch einen größeren Einfluss. Ich meine, von dem Zeug wissen wir, das ist falsch. Aber oft wird so unsere Toleranzschwelle so ganz subtil abgesenkt. Das ist manipulativ, die Seifenoper, in der es als normal oder okay vorgespielt wird. Sympathisch, hey. Seine Frau entzieht sich dem armen Kerl, ja, was soll er denn machen? Ne? So dieser, das wird so als normal vorgespielt. Oder welcher Kommissar im Krimi ist noch verheiratet und glücklich dabei? Es wird hier eine Realität vorgespielt, die eigentlich noch viel, viel liberaler ist als die echte Welt. In der realen Welt ist immerhin die Mehrzahl der Menschen noch verheiratet. Und großer Prozentsatz der Menschen in unserem Land wünschen sich eine Ehe, eine treue Ehe mit einem Menschen. Aber wenn du fernsehst, denkst du nicht, dass das die Realität ist. Und wir werden manipuliert, es ist so unterschwellig, es ist so nicht ausgesprochen, aber es beeinflusst uns, es beeinflusst auch das Denken von Christen. Sexuelle Unmoral wird als normal dargestellt und es ist leichter abzustumpfen. So dieses Gefühl zu haben, auch naja, ist ja nicht so schlimm, alle machen es und wir denken nicht mehr klar über diese Dinge, auch Christen. Und ich meine, okay, diese Dinge können wir vermeiden, wir können die Klotze auslassen oder beim Fenster rausschmeißen, aber viele Versuchungen können wir auch nicht vermeiden. Aber Versuchung ist nicht gleich Sünde. Martin Luther hat gesagt, wie man nicht wehren kann, dass einem die Vögel über den Kopf herfliegen, aber wohl, dass sie auf dem Kopf nisten, so kann man auch böse Gedanken nicht wehren, aber wohl, dass sie in uns einwurzeln. Also Versuchungen sind überall um uns herum, können wir nur teilweise vermeiden, aber wir können es vermeiden, dass wir ihnen ein Nest bauen, sozusagen, in unseren Gedanken. Dass wir schlechte Gedanken oder sündige Gedanken zulassen. Unreine Gedanken. Jakobus 1, da sagt uns Jakobus, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Das ist die Versuchung. Diesen Impulsen in uns, die uns sagen, dass wir einen gottgegebenen guten Trieb auf unrechtmäßige Art und Weise befriedigen sollen. Das ist Versuchung. Und wir haben Impulse in uns. Sexualtrieb ist vielleicht einer der stärkeren Triebe in unserem Leben. Und dann kommen diese Gedanken dazu, es einfach außerhalb der Ehe zu tun, in Gottes heilen Rahmen. Und diese Impulse sind da. Diese Versuchungen sind da. Und Leute, ich weiß, wovon ich rede. Ich war die längste Zeit meines Lebens Single. Und es ist schwer. Wenn du es gerade nicht ausleben kannst, deine Sexualität, weil eben Gottes guter, heiler Rahmen, die Ehe, gerade nicht Realität ist in meinem Leben zu dem Zeitpunkt. Und es ist leicht, dass wir da auf dumme Gedanken kommen. Gedanken, naja, ist halt außerhalb irgendwie zu tun oder zu befriedigen. Die Angebote, die Versuchungen sind da. Aber das ist immer noch Versuchung. Und dann Jakobus 1, Vers 15, da kommt jetzt der Knick in dem Ganzen. Da heißt es, danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Also eine Empfängnis, da wird es zur Sünde. Wenn ich Ja dazu sage, in meinem Gedanken, in meinem Herzen, das ist eine Entscheidung. Ja, ich will sündigen, ja, ich will dieser Versuchung nachgeben. Da wird es zur Sünde. Und wir müssen nicht mehr sündigen. 1. Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Also Gott ist treu, Gott hat uns zugesagt, dass er uns helfen wird in jeder Versuchung, dass wir sie ertragen können. Also wenn Versuchung kommt und wir nicht vermeiden können, nicht wegrennen können, dann dürfen wir diese geistliche Waffenrüstung anlegen, von der im Epheser 6 die Rede ist, und widerstehen in der Kraft Gottes und in der Gnade Gottes. Wir müssen nicht mehr sündigen. Ich meine, wir können, wenn wir es wirklich wollen. Aber wir müssen nicht mehr. Das ist der Unterschied zu einem Menschen, der Jesus nicht in seinem Herzen hat. Ohne den Heiligen Geist, ohne seine Kraft sind wir chancenlos. Wenn wir Ja sagen, dann empfängt sozusagen die Sünde. Und dann heißt es weiter, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Tod meiner Beziehung mit Gott, Tod in meiner Beziehung mit meinen Mitmenschen, mit meinem Partner. Die Bibel sagt uns, dass wir Versuchungen, soweit es möglich ist, aus dem Weg gehen sollen. 1. Korinther 6, Vers 18. Flieht die Unzucht, also sexuelle Sünde. Lauf weg davor, so wie der Josef weggelaufen ist vor seiner nackten Chefin, die ihm nachgelaufen ist. Rennen. Römer 13, Vers 14, zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch. Also diese sündigen Impulse in uns, dass Begierden wach werden. Also wenn es irgendwie möglich ist, geh ihm aus dem Weg. Wenn dein Kollege dich anmacht, dann geh ihm aus dem Weg. Wenn der Fernseher dich anmacht, dann schalt ihn aus. Schau dir nicht Filme an oder Fernsehserien, die dich stimulieren. Also gerade ein Wort an uns Männer, an uns Jungs. Wir sind visuell veranlagt, die meisten von uns zumindest. Du kannst mir nicht sagen, dass es nichts mit dir tut, wenn du dir Nacktheit anschaust. Schau dir keine Filme an, in denen Unzucht und Nacktheit dargestellt wird. Und ich weiß, da bleibt nicht mehr viel über. Aber es ist grob fahrlässig gegen deine Seele, wenn du es tust. Und viele Christen sind da extrem nachlässig da drin. Naja, wir gucken uns halt den Film an, es kommt halt vor und naja, ich habe halt den Schrott in meinem Hirn. Das ist gefährlich. Wir müssen aufpassen, das, was wir in unsere Festplatte hier reinladen, das prägt unser Denken, das tut was mit uns. Am Ende von Römer 1 schreibt Paulus über die, die Wohlgefallen haben, an denen die sündigen. Da gibt es viele, die leben ihre Lüste vielleicht selbst nicht aus, vielleicht weil sie Angst haben vor den Konsequenzen, aber wir schauen ganz gern zu, wenn andere es tun. Im Internet, im Fernsehen. Und das Problem dabei ist natürlich, dass wir da schon wieder Kompromisse in unserem Herzen haben. Da sind wir geistig eigentlich schon wieder geschwächt. Wir müssen viel radikaler sein im Umgang mit diesen sündigen Impulsen in unserem Leben. Jesus in Matthäus 18 hat gesagt, wenn dich was zur Sünde verführt, dann schneid es ab und wirf es weg. Krasses Bild, er hat gesagt, wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es aus und schmeiß es weg. Besser du gehst mit einem Auge in Himmel als mit beiden Augen in die Hölle. Und bitte nicht wörtlich nehmen. Das hat nicht wörtlich gemeint, du kannst dir beide Augen ausreißen und noch immer Lust haben in deinem Herzen. Das ist das Problem im Herzen. Aber das muss unsere Einstellung sein. Jesus sagt, es geht um Leben oder Tod. Und so müssen wir damit umgehen. Es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn dich was zur Sünde verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Bau einen Filter ein in deinen Computer, der den Schrott ausfiltert. Oder schmeiß das Ding raus, was immer es braucht. Und normalerweise begeht ja jemand nicht einfach so Ehebruch von heute auf morgen. Einfach, ach, was für ein Schock. Nee, normalerweise ist es ein Prozess, wo man schon Kompromisse zulässt, in den Gedanken es spielen lässt, es weiterspinnt. Und der Teufel ist ja sehr geduldig und sehr gut dabei, und sondern gerade im richtigen Moment, wenn wir schwach sind, die Versuchung vor die Nase zu halten. Und der Ehebruch ist nicht die unvergebbare Sünde, aber es macht so viel kaputt. Und es bringt Konsequenzen, die sehr langfristig wirken. Es ist echte Arbeit und schwierig, ein Vertrauen, das mal so gebrochen wurde, wieder aufzubauen und wieder zu gewinnen. Aber in Johannes 8 sagt Jesus zur Ehebrecherin, ich verdamm dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Man muss sich abwenden. Das ist echte Umkehr. Nicht wie diese eine Frau, die vor einiger Zeit mal ein Gespräch mit mir gesucht hat und die im Ehebruch lebt und die mir erzählt hat, naja, sie hat ja ihrem Seelsorger es als Sünde bekannt und deswegen wäre doch jetzt alles okay. Aber das ist nicht Buße. Jesus hat zu der Ehebrecherin gesagt, okay, kehr um, sündige nicht mehr. Du kannst es nicht einfach nur mit deinen Worten bekennen und dann zurückgehen zu deinem Freund. Das funktioniert nicht, das ist nicht Buße. Da gibt es nur eines, nämlich ausziehen, dich trennen und Heilung und Versöhnung suchen mit deinem Mann. Und Gott kann heilen, Gott wird heilen. Wir haben das erlebt, Gott kann es machen. Aber besser ist es zu vermeiden. Das gilt für jede Sünde. Aber gerade wenn es so krasse Konsequenzen hat auch. Ich hatte mal, lange Zeit bevor ich verheiratet war, mal eine emotionale Affäre mit einer Frau, die verheiratet war. Hat ganz unschuldig begonnen, wir waren gute Freunde und um eine lange Geschichte, ein langes Drama kurz zu machen, ich habe mich in sie verliebt und dann habe ich herausgefunden, dass sie sich in mich verliebt hatte und da waren diese Gefühle da und all dieses Zeug, eine ganz gefährliche Situation. Und Gott sei Dank, er hat uns viel Gnade geschenkt, er hat uns beschützt, dass wir nicht weitergegangen sind, aber wenn du in der Situation bist, dann bitte, hey, wir leben in einer gefallenen Welt, so Zeug kommt vor, aber bitte sprich es nicht aus. Lass dem anderen nicht wissen, was in deinem Kopf vorgeht. Das war absolut tödlich. Das war ein absolutes Drama. Und versuch auch nicht, allein damit klarzukommen, sondern hol dir Hilfe. Ich habe gleich ihren Mann angerufen und noch ein paar andere Freunde, als mir da klar wurde, was da abgeht. Und gesagt, Leute, wir brauchen Hilfe. Das Ganze muss ans Licht. Wir können nicht allein damit umgehen. Aber viel besser ist es, schon vorher damit umzugehen, solange es nur deine Gedanken ist. Und wir haben da ganz vieles falsch gemacht. Ich habe da ganz vieles falsch gemacht in der Situation. Und das Einzige, was geholfen hat, ist, was Jesus sagt, es radikal abzuschneiden und dieses Ehepaar nie wieder zu sehen. Und das war schwer, das war total gegen meine Gefühle. Und es war auch traurig, weil, wie gesagt, wir waren gute Freunde. Und ich persönlich habe viel über Gottes Gnade gelernt in der Situation. Auch gelernt, dass man da eigentlich schon viel, viel früher ansetzen muss. Es fängt so ganz klein, scheinbar unschuldig an. So Gedanken wie, wow, sie ist eine tolle Frau. Ich hoffe, ich kriege mal eine Frau wie sie. Und meine Frau ist viel besser. Aber so diese kleinen Gedanken. Und da muss schon die Warnleuchte angehen und damit musst du umgehen, bevor es größer wird. Dann ist es handelbar, sage ich mal. Es gleich abschneiden, gleich auf Distanz gehen. So hätte ich wahrscheinlich unsere Freundschaft mit diesem Ehepaar retten können. Und die Wahrheit ist ja, wenn wir richtige Entscheidungen treffen, dann folgen unsere Gefühle auch nach. Und je früher wir mit diesen Versuchungen umgehen, desto besser ist es, desto einfacher ist es, desto geringer sind die Konsequenzen. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Ich meine, wir leben in einer gefallenen Welt und solche Dinge passieren. Dass du dich hingezogen fühlst zu einem Menschen, mit dem du nicht verheiratet bist oder der verheiratet ist. Ich meine, wir können ja ehrlich sein. Ich habe das schon erlebt, aber ich habe auch erlebt, wenn ich richtig damit umgegangen bin, dann das nächste Mal triffst du die Person und alles ist wieder okay. Ja, aber der Teufel spielt so diese Dinge. Aber da ist der Punkt, es abzufangen, so früh wie möglich und dann ist es gut. Wir leben in einem geistigen Kampf, der Feind schläft nicht, wir müssen mit solchen Dingen rechnen und wir müssen mit solchen Dingen umgehen. Wir dürfen nicht schlafen, wir dürfen nicht rumspielen damit, das ist tödlich. Und ich habe gelernt, dass Ehebruch in den Gedanken beginnt. Und Jesus sagt uns das, das ist das siebte Gebot, das ist geistig zu verstehen. Matthäus 5, Vers 28 sagt Jesus, ich sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Und er meint hier nicht, das läuft eine schöne Frau über den Weg und oh, du siehst sie und okay, das ist vielleicht erstmal eine Versuchung. Aber es heißt ja, sie anzusehen, sie zu begehren. Also der Grund, warum du sie ansiehst, ist Lust. Du guckst nochmal, du checkst sie ab sozusagen. Da fängt Ehebruch an. Genauso wie Jesus gesagt hat, dass Mord im Herzen beginnt, in unseren Gedanken beginnt. Und dieses siebte Gebot ist auch so ein Gebot, das uns alle schuldig spricht, eigentlich. Ich meine, wer hat es noch nie getan? Da hebe jetzt die Hand und dann können wir offiziell wissen, du bist ein Lügner und dann ist das dein Problem. Also so wie Jesus Ehebruch auslegt, sind wir alle schuldig. Und deswegen schau nicht selbstgerecht auf irgendjemanden, herab. Leider haben wir in der Calvary Chapel, also weltweit als Bewegung, wieder so eine traurige Situation, dass ein sehr bekannter Pastor Ehebruch begangen hat. Und das ist traurig. Und ich sage euch, wie ich früher gedacht habe. Ich habe früher gedacht, okay, das ist so ein Bereich, da hatte ich noch nie so ein Problem irgendwie und ich stehe da drüber und hey, Gott kann mich gebrauchen, weil ich war so ein braver Junge irgendwie und ich würde sowas nie machen und ich habe Leute verachtet, die Ehebruch begangen haben. Vielleicht hat Gott auch deswegen diese Situation in meinem Leben zugelassen. Die Bibel sagt uns, Hochmut kommt vor dem Fall. Und Gott hat mir gezeigt, ich bin ein Ehebrecher in meinem Herzen. Ganz klar. Das ist schon ein Schutz, wenn wir das erkennen, dass wir jeder potenziell zu jeder Sünde fähig sind. Wenn du anfängst zu denken, hey, mir könnte das nie passieren, dann soll schon eine riesen Warnleuchte angehen in deinen Gedanken. Das ist der erste Schritt. Wir müssen alle auf der Hut sein. Und dieses 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, spricht uns alle schuldig. Und es soll uns alle zu Jesus treiben, zu Gottes Gnade treiben. Und das Wichtige, das Schöne ist, dass wir Vergebung haben in Jesus Christus. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns zu reinigen von jeder Unreinheit. Du bist nicht zu weit gegangen, egal was du getan hast in deinem Leben. Du kannst neu anfangen, bringst du Jesus und kehr um und fang neu an. Wichtigste ist natürlich, dass wir vorbeugen, dass wir es vermeiden. Es ist immer so viel besser, als dann nachher das Chaos wieder aufzuräumen. Besser ist zu vermeiden. Deswegen zum Abschluss so ein paar ganz schnelle Punkte. Ein paar habe ich schon angeschnitten. Wichtigste Punkt ist, dass wir geistlich stark sind. Dass wir eine starke Beziehung mit Gott haben. Also, dass du deine stille Zeit hältst mit ihm jeden Tag. Dass du Zeit im Wort Gottes verbringst. Dass wir das Wort Gottes in unserem Herzen aufnehmen. Dann ist es da, wenn wir es brauchen, in Situationen der Versuchung. So wie Jesus in der Wüste gesagt hat, nee, es steht geschrieben. Und wir können Gottes Wahrheit dagegen halten. Wir Zeit im Gebet verbringen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Denn der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. Das heißt, in der Zeit der Versuchung ist es zu spät, wenn wir anfangen zu beten. Da ist unser Fleisch, diese sündigen Impulse in unserem Leben stark, überwältigend stark. Das heißt, du musst schon vorher gerüstet in diese Situation hineingehen. Also starke Beziehung mit Gott, das ist der stärkste Schutz, Ehrfurcht vor Gott. Dass ich mir bewusst bin, er ist da bei mir, er sieht alles, er ist aber auch immer da, um mir zu helfen. Und weil ich ihn liebe, weil ich Ehrfurcht vor ihm habe, will ich abgesondert, heilig für ihn leben. Das ist das Allerwichtigste. Und zweiter Punkt, den ich machen würde, ist, wenn du verheiratet bist, bau eine starke Ehe. Statt dich umzusehen, ob es jemanden besseren gibt oder so, hey, investier in deinen Partner, den du hast. Investier in deine Ehe, die du hast. Und ihr könnt einander beschützen auch. Gott hat dich berufen, um die Bedürfnisse deines Partners zu befriedigen. 1. Korinther 7 sagt, entzieht euch einander nicht. Und da geht es um die sexuelle Beziehung. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid. Damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Er spricht hier über die sexuelle Beziehung. Achtet einer den anderen höher als euch selbst. Also die Bedürfnisse deines Ehepartners ist dein Maßstab, nicht deine eigenen. Und normalerweise, oft ist es so, dass einer ein stärkeres sexuelles Bedürfnis hat als der andere. Okay, dann muss der eine den anderen höher achten als sich selbst. Sorry, dass wir so offen reden, aber die Bibel spricht offen und wir brauchen Klarheit in diesen Dingen. Oft ist das vielleicht die größere Herausforderung für die Frauen. Aber wir können das auch weiter nehmen, auch die emotionalen Bedürfnisse. Da müssen wir Männer vielleicht vor allem dran denken, dass wir nicht aufhören, nie aufhören, um unsere Frauen zu werben und diese romantische Beziehung zu stärken und sie da im Auge zu haben, ihre seelischen Bedürfnisse auch. Jeder muss rausfinden, wie sein Partner tickt und was sein Partner braucht. Es gibt unterschiedliche Liebessprachen. Aber wenn wir es nicht tun, dann schwächen wir den Partner. Und dann treiben wir ihn praktisch dem Satan in die Arme und liefern unserem Partner Versuchungen aus, die er oder sie nicht haben sollten. In den Sprüchen warnt uns Gott nicht mal in die Nähe der Ehebrecherin oder der Verführerin zu gehen, sondern er ermutigt uns auch, dass sich Ehepaare aneinander erfreuen, an der intimen Beziehung miteinander. In Sprüchen 5 zum Beispiel spricht hier sehr bildhafte Sprache: Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Spricht hier zu seinem Sohn. Er hat wahrscheinlich gesagt: Hä? Das ist ein Bild für die geschlechtliche Beziehung. Sollen nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze, die Wasserbäche? Dir allein soll sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Da ist nichts Schlechtes dran. Es ist Gott geschenkt, die liebliche Hirschkuh. Ich mag das, diese Bilder. Und anmutige Gämse. Sie hat Beine wie ein Reh, so schlank, nein, so behaart. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hirschkuh und anmutige Gämse. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Also, erstens, bau eine starke Beziehung mit Gott. Zweitens, bau eine starke Beziehung mit deinem Ehepartner. Investier in deine Ehe. Das Einzige, was wir tun müssen, dass unsere Ehen schlecht werden, ist schlicht und einfach nichts. Es passiert ganz automatisch. Wir müssen ganz bewusst, strategisch investieren. Könnte eine Hausaufgabe sein für euch Ehepaare, für euch Männer. Geht mal aus mit eurer Frau diese Woche. Investiert Zeit in sie. Dritter Punkt. Ich mache das ganz schnell jetzt. Halte deine Gedanken rein. Haben wir schon viel drüber gesprochen. Was du auf deine Festplatte drauflädst, das wird dein Denken und dein Handeln bestimmen. Das hat eine Auswirkung. Viertens, lebe in Gemeinschaft. Hebräerbrief sagt uns, dass da ein Schutz ist, in Gemeinschaft zu leben. Auch in Verantwortlichkeit voreinander. Deswegen ist es so wichtig, dass wir echte Gemeinschaft haben. Ich denke, jeder von uns sollte einen Menschen, einen Bruder oder eine Schwester haben, die er anrufen kann und sagen kann: Hey, Bruder, ich kämpfe gerade echt mit perversen Gedanken. Kannst du bitte für mich beten? Und bitte ruf mich morgen an und frag mich, ob ich stark geblieben bin. Das hilft schon. Das lässt schon viel Luft raus aus dieser Versuchungsblase. Einfach ans Licht bringen. Fünfter Punkt, wähle gute Freunde, die dich zur Heiligkeit anspornen und nicht zur Sünde. In ihrem Verhalten, in ihrer Sprache. 1. Korinther 15, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das ist so. Sechster Punkt, sei beschäftigt für den Herrn. Also besonders für mich als Single war das ein wichtiger Punkt. Der König David ist gefallen, als er daheim geblieben ist und faul rumgelegen ist, statt im Kampf zu sein, mit der Armee auszuziehen. Und wenn wir untätig sind, faul sind, das sind oft die Zeiten, wo einfach dann auch unsere Gedanken laufen. Größten Anfechtungen hatte ich, als ich allein rumgesessen bin, vorm Internet oder so irgendwie. Wenn ich aktiv bin für den Herrn, Missionseinsatz, was immer, dann habe ich diese Anfechtungen gar nicht, weil ich mein Denken und mein Herz mit anderen Dingen gefüllt habe. Einfach beschäftigt sein für ihn, fürs Reich Gottes, für gute Dinge. Da ist ein großer Schutz drin schon. Und siebter Punkt, den ich hier habe, denk an den Preis, den Jesus für dich bezahlt hat. Denk an ihn. Und denk an den Preis, den es dich kosten würde, wenn du nachgeben würdest. Es ist so irrational absurd, wenn du in dieser Situation drin bist, dann denkst du nicht mehr klar. Ich hatte damals so dieses echt überwältigende Ding, wenn ich diese Frau nicht haben kann, dann kann ich nicht überleben. Ist Quatsch natürlich, das ist eine Lüge, aber die Sünde täuscht uns und die Sünde belügt uns. Denk lieber dran, was die Konsequenz wäre. Es ist absurd, was Männer opfern für ein paar Sekunden oder ein paar Minuten an Lust. Es ist absurd. Denk dran, was es mit deiner Ehe tun würde, dein Zeugnis für Jesus. Es ist absurd, es ist nicht wert. Achte Punkt, habt Acht aufeinander. Acht haben auf die Geschwister. Acht haben, dass wir selber nicht eine Versuchung werden für einen anderen. Ihr Frauen, das hat viel damit zu tun, wie ihr euch kleidet. Man kann sich bekleiden, um zu verhüllen. Das wäre die richtige Idee. Oder man kann sich so anziehen, um was hervorzuheben und zu betonen. Wir Männer sind visuell veranlagt. Nehmt Rücksicht auf uns, bitte. Und es kann damit zu tun haben, wie du umgehst mit dem anderen Geschlecht. Wie du redest. Für Frauen ist es oft die Berührung oder das Zuhören. Oder hey, wenn du merkst, du schenkst einer Frau, mit der du nicht verheiratet bist, und du bist verheiratet oder sie ist verheiratet und du schenkst ihr Aufmerksamkeit und ja, diese besondere Zuneigung, ist es Zuneigung, oder? Und du merkst, das läuft aus dem Rahmen, dann musst du Abstand nehmen, schlicht und einfach davon. Ich gehe heute viel anders mit Frauen um als früher. Wenn ihr merkt, manche sind so Umarmer, Leute, die umarme ich auch, aber ich bin eher einer, der, ich habe gelernt, weil ich mal die Finger verbrannt habe. Und wir Männer müssen an dem Punkt vorsichtig sein. Für die Männer ist es oft das Visuelle, für die Frauen ist es oft einfach ja, diese Aufmerksamkeit und Berührung, Zärtlichkeit, Zuhören, diese Dinge. Lasst uns weise sein. Und wir sind schon über unserer Zeit, deswegen mache ich an dem Punkt jetzt Schluss. Und lass uns beten. Vater, wir wollen einfach zu dir kommen und Herr, du kennst uns sowieso. Wir müssen dir nichts vormachen. Und du weißt, Herr, dass wir schwach sind. Jesus, du hast selbst gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun und wir brauchen dein Wirken in unserem Leben. Vater, ich bitte dich, dass du uns stärkst in unseren Versuchungen, durch die wir gehen. Dass du uns zu dir ziehst, Herr, dass du uns nahe bei dir hältst. Vater, ich bete auch, dass du unsere Ehen beschützt. Und Vater, ich bitte dich, erforsche unsere Herzen und zeig auf, ob da irgendein böser Weg ist, Vater, dass du uns diese Kompromisse in unserem Herzen aufzeigst. Unsere Schwächen, Vater, auch die Schwächen unseres Partners. Und Vater, bitte hilf uns, dass wir diejenigen sein können, die unseren Partner und auch alle anderen aufbauen und nicht runterziehen. Hilf uns, Vater, begleite uns mit deiner Gnade. Bewahr uns davor zu fallen, Herr, bewahr uns davor, dir Unehre zu bringen, so wie David geschrieben hat nach seinem Ehebruch, die Heiden, die lachen, die lästern dich wegen seinem Kompromiss. Vater, wir wollen nicht, dass es passiert, weil wir dich lieb haben. weil wir erkennen, dass du uns so lieb hast und wie viel du für uns getan hast. Bewahr uns, Herr. Und segne unsere Ehen, Vater, dass wir sie genießen, dass wir Freude haben an der Frau unserer Jugend oder unseres Alters oder dem Mann, den du uns geschenkt hast. Und ich möchte auch für alle Singles beten, Vater, dass du sie stärkst. Und wir wissen aus deinem Wort, dass die Ehe die Antwort ist auf ihr Verlangen. Und Vater, wir wollen einfach auch da um deine Versorgung bitten.